Ja, hallo. Ich möchte ein bisschen was erzählen über Business App Development, Best Practice. Was sind gute Techniken, was sind schlechte Techniken, über welche Themen müssen wir uns überhaupt kümmern, wenn wir Business Apps bauen? Da wird es ein bisschen gehen um User Experience, da wird es gehen um Cross-Plattform. Ich möchte ein bisschen was über Backend-Anbindung erzählen, also alles das, was so ein bisschen auch die Pain-Points sind, wenn ich wirklich große Business-Apps baue fürs Unternehmen oder für meine Kunden. Ja, mein Name ist Jörg Neumann, ich bin Berater aus Hamburg, beschäftige mich seit ein paar Jahren mit dem Thema Mobile Development, darüber hinaus mit allen möglichen UI-Technologien. Das sind so ein bisschen meine Schwerpunkte. Mache da Consulting, Coaching, Training. Das heißt, wenn Sie irgendwas an Themen haben, sprechen Sie mich gerne an. Ja, ansonsten meine Kontaktdaten. Ich werde ein paar Samples zeigen. Die werde ich mit den Folien zusammen in meinem Blog veröffentlichen. Dann möchte ich zeigen ein paar Open Source Projekte, an denen ich arbeite. Die gibt es auf GitHub. Ja, gut. Starten wir mal mit ein paar Mythen. Häufig, wenn es um Business-Apps geht, kommen so Sätze wie Business-Apps laufen auf einem festgelegten Device. Ne? Da gibt es vielleicht so eine Mobility-Strategie in einem Unternehmen, wo der Chef dann sagt, okay, wir machen jetzt heute irgendwie alles iPad und dann wissen wir, was für ein Device wir haben. Das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Ne? Viele Kunden haben so eine Strategie, dass sie so zwei, drei Devices haben. Andere sagen, okay, wir machen so Bring Your Own Device. Jeder kann mit seinen Endgeräten irgendwie arbeiten. Häufig wird auch die Device-Strategie dann nochmal wieder überarbeitet. Was ich eigentlich sagen will, ist, es ist eine gute Idee, beim Thema Mobility von Cross-Plattform auszugehen. Das heißt, wenn ich mich jetzt als Entwickler darauf verlasse, dass ich immer irgendwie vielleicht eine Windows-Plattform vorfinde, könnte ich in Zukunft vielleicht ein bisschen Probleme kriegen. Da möchte ich ein paar Sachen gleich zeigen, wie man sich da am günstigsten aufstellt. Dann kommen häufig so Sätze wie, ja, Business-Apps haben eher so eine schlichte Oberfläche, da sehe ich vielleicht ein paar Daten, ein paar Charts und so weiter. Das kann so sein, muss aber nicht. Auch dazu werde ich noch ein bisschen mehr erzählen. Genauso wie, ja, Business-Apps haben eigentlich irgendwie keine großartige Logik. Ne, da werden ein paar Daten von einem Backend-System runtergeladen, die werden ein bisschen angezeigt und fertig. Ne, vielleicht kann ich so ein paar Daten eingeben, die werden dann direkt zurückgespielt auf genau ein Backend-System. So, das sind alles so Sachen, die kommen vor. Aber ich glaube, eine ganz gute Strategie ist, eher darüber nachzudenken, was ich da eigentlich mobilisiere. Ob ich ein Backend-System mobilisiere oder ob ich einen Prozess mobilisiere. Auch dazu später mehr. Gut, zunächst habe ich zwei Schwerpunktthemen, über die ich sprechen möchte. Das eine ist Cross-Plattform und Cross-Device. Das ist eben genau die Herausforderung, vor der wir heute stehen. Wir können nicht mehr nur davon ausgehen, dass das Windows-Devices sind. Es gibt natürlich iOS, Android und so weiter. Es gibt verschiedenste Device-Größen, mit denen ich umgehen muss. Das sind Sachen, wo es, glaube ich, erforderlich ist, dass wir so ein bisschen, ja, uns ein bisschen locker machen, ne, im Vergleich zu klassischen Intranet-Anwendungen, die irgendwie auf dem Desktop laufen oder im Browser. Das zweite Thema ist User Experience, ne, was eigentlich immer eher so ein Designer-Thema ist, aber was, glaube ich, immer mehr so ein bisschen ein Mainstream-Thema wird, was auch uns Entwickler betrifft. Beziehungsweise, wo man viel häufiger auch in das Vergnügen kommt, mit Agenturen zusammenzuarbeiten, die irgendwie ganz, ganz tolle, innovative Ideen haben, die bloß dann auch irgendwie mal umgesetzt werden müssen. Ja, das sind so die Herausforderungen, mit dem wir es zu tun haben. Ich möchte zunächst eingehen auf Cross-Plattform. Das ist ja ein großes Thema, weil wir eben eine riesen Bandbreite haben. Ne? Was ist Mobility? Irgendwie Mobility ging mal irgendwann los mit einem iPhone. Ja, da haben wir irgendwie Smartphones, dann kamen irgendwie die Tablets. Heute haben wir sowas wie Hybrid-Notebooks. Da weiß man gar nicht mehr, ist das ein PC, ist das ein Tablet? Ja, die gibt es in verschiedensten Größen. Ne? Die Smartphones werden immer größer, die Tablets werden immer kleiner. So, und dann habe ich irgendwie eine ganze Reihe von spezialisierten Devices. Ja, vielleicht auch sowas wie irgendwelche Uhren, Fitnessarmbänder, VR-Brillen, ja, und wer weiß, was morgen kommt. Ne? Das heißt, da ist auch eine ganz gute Idee, von vornherein aber davon auszugehen, dass Mobility schon immer ein komplexes Thema ist, weil sich das ständig bewegt. Und zwar über Plattformgrenzen hinweg. Und morgen haben wir vielleicht sowas hier. Ne? Car-Mobility ist ein großes Thema bei Autoherstellern, wo man versucht, die Elektronik des Autos zu verbinden mit einem Smartphone zum Beispiel. Und über die Schalthebel des Autos vielleicht Apps zu steuern, die dann in dem Display des Autos erscheinen. Ja? Das heißt also, eine App, die ich heute entwickle und habe dann immer so im Kopf, okay, die wird dann genau auf diesem Smartphone laufen. Das ist halt keine wirklich gute Idee, sondern viel besser ist es, darüber nachzudenken, was gibt es für Plattformen, was gibt es für mögliche Einsatzzwecke und von vornherein die App ein bisschen breiter zu planen. Um es zusammenzufassen, beim Thema Mobility haben wir eine Riesendiversierung. Wir haben iOS, Android, Windows, haben verschiedenste Formfaktoren, haben auch zusehends so eine Verschmelzung zwischen Consumer- und Business-Sicht. Das heißt, Innovationen, die aus dem Consumer-Bereich kommen, schwappen immer mehr so ins Business. Ne? Zum Beispiel irgendwie so Uhren oder VR-Brillen oder solche Sachen. Das heißt, ich habe eine viel größere Bandbreite als den klassischen PC, ne, wo der Benutzer irgendwie mit Maus und Tastatur arbeitet. Von daher ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee, sich diese Herausforderung einmal zu stellen und zu überlegen, was wenn jetzt konkret die Maßnahmen, die dann einzuleiten sind, um dieses Thema sauber zu adressieren. Fangen wir mal an mit dem Thema Cross-Device. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt nur auf der Windows-Plattform. Stellt sich ja dann die Frage, okay, wie skaliert denn eigentlich die Oberfläche einer App von einem riesen Desktop über ein Tablet und ein Smartphone vielleicht bis hin zu irgendeiner Uhr oder einem Fitnessarmband oder einer VR-Brille. Ja, Microsoft hat ja eine ganz gute Strategie, was das angeht. Ne? Bei den Universal-Apps, die jetzt mit Windows 10 kommen, ist ja schon die Idee, dass ich eine App genau nur einmal baue und mit diesem Source-Code-Stand alle diese Geräte erreichen kann. Sagen wir mal, das ist technisch erstmal kein großes Problem. Es geht dann immer mehr darum, wie kriege ich denn die Oberflächen auch irgendwie ein bisschen angepasst. Ne? Da gibt es natürlich das Konzept von Responsive Design, das kennt man aus dem Web, ne? Dass dann automatisch irgendwie alles ein bisschen kleiner und größer wird. Ist aber eigentlich nur die halbe Miete, ne? Weil wir auf bestimmten Devices nicht nur eine Skalierung der Oberfläche brauchen, sondern vielleicht müssen wir die Oberfläche auch komplett austauschen. Ne? Also auf einem Fitnessarmband, also das so klein kriege ich die Schrift gar nicht, dass ich da irgendwie noch was lesen kann, wenn ich jetzt versuche, irgendwie mit einer normalen Desktop-App das so weit runter zu quetschen. Ne? Sondern da macht es dann eher Sinn zu sagen, okay, auf dem Desktop soll das laufen und auf den Devices soll das laufen. Und das möchte ich gerade mal zeigen, weil da gibt es ein paar ganz nette technische Neuerungen, die mir ermöglichen, mit solchen Sachen elegant umzugehen. Ich habe hier mal so eine kleine Demo gebaut, wo einfach nur so ein paar Mitarbeiterdaten angezeigt werden. Das heißt, wir sehen irgendwie so ein paar Bilder und ein paar Namen, nichts Wildes. Ne? So, und das ist natürlich in so einem Grid-View drin, das heißt, das skaliert erstmal so schon ganz okay. Ne? Das heißt, der macht irgendwie hier einen Umbruch. Das ist super. Wenn ich so ganz klein ziehe, macht es vielleicht mehr Sinn, die Oberfläche umzubauen, dass der dann vielleicht eher so in Listenform das Ganze anzeigt. Und das möchte ich einmal tun. Ich habe die App hier in SAML gebaut. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit einem Visual State Manager jetzt hergehen und kann bestimmte Zustände definieren. Zunächst mal, wie ist die Oberfläche aufgebaut? Wir haben hier eine Grid View, das ist das Ding, was wir hier sehen. Und als alternative Ansicht hier noch eine List View, die sehen wir nicht, die habe ich ausgeblendet. Die soll dann aktiviert werden, sozusagen bei einer bestimmten Zielgröße. So, und jetzt könnte ich halt hier hergehen und mit der Hand so Visual States definieren. Ist recht mühselig. Deswegen nehme ich dazu Blend, weil da kann ich dann eben solche Sachen sehr schön mit einem grafischen Designer machen. Und da können wir jetzt uns mal angucken, wie sowas dann aussieht. Ich habe hier genau die App von eben und kann jetzt hier States definieren. Dazu mache ich zunächst mal eine Visual State Group, die nennen wir mal Common. Und dann kann ich jetzt da ein oder mehrere Visual Styles für definieren. Sagen wir mal, es gibt irgendwie ein Large State. Das ist das, was wir so sehen. Und als zweiten State haben wir den Small State. So. Soweit erstmal nichts Neues. Ne, jetzt kann ich hier sagen, okay, im Small State soll diese horizontale Liste ausgeblendet werden und die vertikale Liste soll eingeblendet werden. So, das sind jetzt aber erstmal nur zwei Zustände. Das hat man in der Vergangenheit auch schon. Dann müsste ich per Code dem Visual State Manager sagen, jetzt wechsel mal von Zustand A nach Zustand B. Kann man tun, ist jetzt nicht weiter wild. Noch schöner ist es jetzt, weil der Visual State Manager Trigger hat. Das heißt, ich kann per Markup bestimmen, was soll passieren, zum Beispiel, wenn eine bestimmte Bildschirmgröße unterschritten wird. Und das kann ich hier einstellen. Da sage ich hier, ich möchte einen Adaptive Trigger hinzufügen. Sage, das ist so meine Ansicht bei einer Breite von mindestens 700 Pixel. Und der Small State, der soll aktiviert werden, wenn ich so mal mindestens einen Pixel habe. So, gut. Und man sieht hier schon irgendwie, ist ganz nett, ich kann halt hin und her wechseln, auch zwischen den States. Das ist so eine Spezialität von Blend. Von daher macht das durchaus Sinn, sich das Tool mal ein bisschen genauer anzugucken. Ich starte das jetzt mal und gucken wir mal, ob das funktioniert hat. Zieht das mal ein bisschen kleiner, ne? Und jetzt sieht man, okay, dann hat er umgeschaltet. Da kann man jetzt noch wesentlich mehr machen. Da kann man mit Animationen arbeiten und kann noch so Übergangseffekte machen. Ich will das mal an der Stelle gar nicht übertreiben. Ich möchte einfach nur zeigen, wie schön einfach das geht. Und vor allen Dingen, dass ich das in Blend wunderbar zusammenklicken kann. Ne? Denn was ich mir jetzt erspart habe, ist dieses ganze Markup mit der Hand zu schreiben. Ne? Hier sehen wir, ist inzwischen auch ein bisschen einfacher geworden. Bisher musste ich Visual States immer in Form von Storyboards abbilden, ne? Wo dann so Animationen und so drin sind. Inzwischen geht das relativ easy, dass ich einfach hier so einen State-Trigger definiere und dann über Setter auch arbeiten kann. Ne? Da habe ich dann nicht so schöne animierte Übergänge, aber dafür geht das relativ locker von der Hand. Aber wie gesagt, mit Blend noch viel besser. Gut, so, das ist also die eine Technik. Ne? Das wäre sozusagen so die Sammelantwort auf Responsive Design. Eine zweite Variante, hatte ich ja gesagt, wäre irgendwie noch, dass ich für ein spezielles Zielgerät die View anpasse. Das habe ich hier mal gemacht. Und zwar basiert das Ganze einfach auf einer bestimmten Ordnerstruktur mit einem bestimmten Naming. Das heißt, diese App ruft erstmal hier die Mainpage auf, so wenn nichts weiter ist. Und wenn ich jetzt aber auf einem bestimmten Device laufe, in diesem Fall auf einem Mobile Device, dann greift er zu auf die View, die hier definiert ist. Das heißt, ich habe hier eine einfache Sammelview, die auch kein Code behind enthält, das heißt nur die pure Oberfläche. Und diese Oberfläche, die wird dann herangezogen, wenn ich ja zum Beispiel eben auf einem Smartphone laufe. Gut, ich habe hier im Prinzip die Listenansicht, so wie wir die gerade gesehen haben. Das kann ich ja vielleicht noch mal so ein bisschen erweitern. Ich mache hier jetzt noch mal irgendwie Phone mit hinter, damit wir auch sehen, dass das schon eine andere View ist als das, was wir gerade gesehen haben. Schauen wir mal. Da hinten war schon eine Frage. Ein bisschen größer machen. Tja. Was meinen Sie jetzt? Okay, Code kann man lesen? Okay. So. Machen wir es mal so. Ansonsten bin ich hier in dem, im Solution Explorer jetzt ein bisschen weniger unterwegs. Wir sind auch gleich fertig mit der mit dem Code angucken. Hier sieht man schon, okay, jetzt hat er wohl die spezielle View genommen, die fürs Windows Phone hinterlegt ist. Gut, ja. Das so mal als ganz, ganz kurzer Überblick. Was kann ich tun, um mit diesem Cross-Device-Thema umzugehen? Da hinten ist noch eine Frage. Ich habe Code Behind. Ich habe zunächst mal eine Default View sozusagen. Das ist hier meine Main Page und da ist auch eine Code Behind Datei dahinter. Aber die Oberfläche, also das, was ich in SAML definiert habe, gibt es jetzt in zwei Ausführungen. Und die App entscheidet dynamisch, je nachdem, auf welchem Device sie läuft, welche View verwendet wird. Genau. Gut. So, also das ist zum Thema Cross-Device, um so ein bisschen Flexibilität zu haben, um Oberflächen anzupassen. Jetzt kommen wir zu dem Thema Cross-Plattform und da wird es schon ein bisschen komplizierter, weil wir zunächst mal so ein gewisses Gap haben zwischen dem, was der Benutzer will und dem, was der Entwickler will. Ne? Der Benutzer möchte nach Möglichkeit eine native App, ne, die so speziell gebaut ist für ein iPhone, die sich dann anfühlt und aussieht wie so eine iPhone-App, die ganzen coolen Features von meinem iPhone verwendet. Ja. Während der Entwickler sich eigentlich eher Gedanken darüber macht, wie lange dauert das und wie viele Programmiersprachen muss ich jetzt erlernen, um wirklich native Apps für ja, mal minimal drei Plattformen bereitzustellen. Da kommt dann gerne HTML und JavaScript zum Einsatz, um sozusagen eine Codebasis zu haben, die auf allen Plattformen funktioniert. Das kann man auch tun, aber ich habe das ja hier mal so ein bisschen dargestellt. Es sinkt natürlich so ein bisschen die User Experience, ne? Weil ich natürlich erstmal nur eine Web-Oberfläche habe, die jetzt vielleicht auch nicht zwingend so aussieht wie ein iPhone, ne? Und vielleicht auch nicht die gleiche native Performance hat und vielleicht auch nicht die ganzen Device-Features nutzen kann. Das heißt, das kann man tun, aber das ist vielleicht eher für so, so Read-Only-Apps. Ja? Jetzt gibt es aber natürlich noch diesen Fall. Das ist eigentlich das, was ich jetzt erreichen möchte. Cross-Plattform-Apps, die sowohl mit einer einheitlichen Codebasis arbeiten, als auch das Maximum an Device-Features und User-Experience dann bieten. So, und da gibt es sozusagen drei Varianten, wie man das machen kann. Das eine sind ja die klassischen Web-Apps, die erstmal mit HTML und JavaScript funktionieren. Sag mal, das ist okay, aber das ist eigentlich mehr für mobile Webseiten. Wenn ich auch Device-Features brauche und so ein bisschen mehr in Richtung nativ gehen möchte, kann man zum Beispiel auch Cordova machen, dass ich meine Oberfläche mit HTML und JavaScript baue und und die dann hoste sozusagen in einem nativen Container, der dann auch Extensibility Points bietet, dass ich von JavaScript aus dann auch auf zum Beispiel eine Kamera oder ein Local Storage zugreifen kann. Dritte Variante, Xamarin. Da ist ja die Idee, dass ich meine App schreibe mit C# und dabei direkt die APIs verwende, die jeweilige Plattform mir bietet und auch die Oberfläche verwende, die Plattform bietet. Und das Ganze dann kompiliere nativ gegen die jeweilige Plattform, sodass am Ende also dann native Apps für unterschiedliche Plattformen rauskommen. So, und der große Unterschied jetzt zwischen denen ist erstmal, dass ich verschiedene Ansätze habe. Ne? Bei Cordova habe ich so den klassischen Web-Ansatz, bei Xamarin habe ich den klassischen .NET-Ansatz. Und das ist, glaube ich, auch erstmal eine ganz gute Idee, sich zu überlegen, wo komme ich eigentlich her? Und dementsprechend mich für die eine oder für die andere Variante zu entscheiden. Das heißt, wenn ich eher so ein Webtyp bin und habe sowieso HTML und JavaScript so als zweite Muttersprache, dann liegt mir das vielleicht ein bisschen näher als in Xamarin, wo ich ja weitaus mehr mit .NET zu tun habe und mit SAML und ja mit den ganzen nativen Geschichten, die Plattform dann bietet. Okay, auch dazu eine kleine Demo. Im Wesentlichen habe ich das Sample von eben mal genommen und habe das nochmal in Xamarin nachentwickelt. In diesem Fall für Android. Ich habe es aber als Xamarin Forms Projekt implementiert. Da ist der Gedanke, ich habe so eine Portable Class Library, wo ich sozusagen meine ganzen Assets, meinen ganzen Code, mein ganzes Markup hinterlege. Und das wird dann referenziert von einem Plattformprojekt für Android oder für iOS oder für Windows und kann dann da sozusagen nativ kompiliert werden. Wobei ich eben zur Entwurfszeit hier ganz normales SAML verwenden kann. Ne, dieses SAML wird übersetzt in native UI-Konstrukte der jeweiligen Plattform. Das heißt, hier habe ich zum Beispiel eben so eine Liste, die würde dann übersetzt in so eine Table View auf iOS zum Beispiel. Ja, und wir sehen hier, dass das eigentlich schon ja, sehr nah an dem dran ist, was ich eh von SAML kenne. Das heißt, ich habe hier irgendwie so Layout-Container, ich habe so Labels, List-Views. Ich habe Data Binding. Und das ist eine ganz nette Geschichte, weil ich jetzt auch nicht mehr sozusagen die ganzen nativen APIs der Plattform und die UI-Modelle der Plattform kennen muss, sondern kann das mehr neutral entwickeln und kann eben auch mit MVVM arbeiten und so, wie ich das gewohnt bin. Gut, ich starte es mal. Ist relativ unspektakulär. Einfach nur, um mal zu zeigen, das Ganze läuft eben auch sehr schön dann auf einem Android oder auf einem iOS-Device. So, ne, jetzt haben wir halt unsere Liste hier und ja, das ist dann halt eine native Android-App. Gut, zweite Variante, wenn ich mehr so ein Webtyp bin, dann mache ich das vielleicht eher mit HTML und JavaScript. Das sehen wir hier. Ja, gleiche Oberfläche, sieht vielleicht einen Tick anders aus, hat hier keine Titelleiste, das könnte man noch nachrüsten. Ja, tut aber erstmal auch seinen Dienst und ist aber komplett in HTML und JavaScript gebaut. Das heißt, ich habe hier eine Index-HTML, ein paar lustige Div-Tags drin, das, was wir halt aus dem Web kennen. Ne, habe das hier gebaut mit Angular, habe hier Data Bindings drin, habe hier so ein Templating und ein bisschen JavaScript, in diesem Fall relativ überschaubar, was einfach nur die Demo-Daten bereitstellt. Okay, ne, da ist Angular, finde ich, eine ganz gute Idee, weil es sehr dicht an dem ist, was man so aus der Microsoft-Welt kennt, also so dieses Data Binding. View Model Controller, solche Sachen funktionieren da relativ leicht für Nicht-Web-Entwickler, sagen wir mal. Gut, ja, wie gesagt, das sind zwei valide Ansätze, um das Cross-Plattform-Thema zu erschlagen. Hängt eben, wie gesagt, ein bisschen davon ab, was für eine Art Entwickler ich bin und was ich auch vorhabe. Ne? Es gibt so auch ein paar Sachen, wo es dann schon einen Unterschied macht. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr erzählen über das Thema User Experience und da werden wir sehen, dass es vielleicht auch grafisch ein bisschen anspruchsvoller zugehen kann. Und dann ist halt auch mal die Quizfrage, kriege ich grafisch anspruchsvolle Oberflächen besser mit CSS gebaut oder besser mit SAML gebaut? Ne? Also das ist eben auch so eine Geschichte, die man immer im Hinterkopf behalten muss, wenn Sie eine App machen, zusammen mit einer Agentur, da Designentwürfe kriegen, die vielleicht nicht unbedingt so dem Standard entsprechen, da wird es dann meist kribbelig. Gut, ja, das heißt, jetzt wollen wir uns nochmal anschauen, was heißt User Experience, ne? Zunächst mal geht es um touch-optimierte Oberflächen, ne? Da sagt man erstmal, okay, das kann ich ja alles per Touch bedienen. Ne? Alles, was so in so einer App drin ist, da habe ich dann so eine Liste, da kann ich natürlich dann irgendwie mit dem Daumen Sachen auswählen. Da ist jetzt erstmal keine große, da ist erstmal kein großer Aufwand hinter. Da ist es, zumindest eine ganz gute Idee, darüber nachzudenken, dass wir eben nicht nur Smartphones haben, die ich irgendwie so in Listenform so locker bedienen kann, sondern vielleicht auch Tablets, die ich mit zwei Händen bediene oder mit einer Hand das Tablet halte und mit der anderen irgendwie die App bediene. Da wird es dann schon ein bisschen komplexer. Und da habe ich auch ein bisschen mehr Platz. Das heißt, die Oberfläche wird größer. Da ist unter Umständen ein bisschen mehr Musik drin. Und da geht es dann schon sehr stark darum, wie kompliziert ist das für den Benutzer, die App zu verwenden? Ne? Wie gesagt, wenn wir von einer Business-App reden, dann ist das meist sehr datenlastig. Ne? Entweder von der Anzeige oder eben auch von der Dateneingabe. Ne? Große Formulare, die ich dann da irgendwie auf einem Tablet ausfülle, ist schon ein bisschen was anderes, als wenn ich das auf einem Desktop tue, ne? Mit Tastatur und Maus dahinter. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ne? Ich habe jetzt hier irgendwie vielleicht so eine kleine Web-App gebaut, wo ich eine Konferenz jetzt mit plane. Ne? So, da tippe ich ein paar Sessions ein, wie viele Sessions haben wir, wie viele Räume haben wir, wie viele Teilnehmer haben wir, um dann sozusagen mal zu gucken, was brauche ich für eine Location und wie mache ich die Raumplanung und so. Nur mal als fiktives Beispiel. So, was sehen wir hier? Klassischer Formularaufbau, Labels und Textboxen. Ne, wenn ich die ausfülle, ne, dann kommt irgendwie ein Virtual Keyboard raus, da kann ich dann irgendwie drauf rumklimpern und gut. So, kann man machen. Je mehr Formularfelder das gibt, desto mehr Geklimper auf dem Virtual Keyboard wird es dann auch. Ne, hier mal so als Hybrid-App, das sieht dann schon eher wie so eine iOS-App aus. Das heißt, da ja, ist alles ein bisschen hübscher. An der Thematik ändert sich aber erstmal gar nichts. Ne? Ich habe mein Virtual Keyboard, da klimper ich jetzt wieder die ganzen Zahlen mit rein und fertig. So, wie könnte man das jetzt alternativ machen, um es vielleicht mal einen Tick besser und einen Tick mehr usable zu machen? Ja? Vielleicht so, dass ich vielleicht gar nicht mit Textboxen arbeite, sondern vielleicht so mit so kleinen Drehknöpfen und vielleicht das Ergebnis dann unten auch schon gleich präsentiere. Ne? Und zwar nur, indem ich da oben so ein paar Drehregler betätige. Das vielleicht so als Idee, und das ist so ein typischer Klassiker, wenn Sie mit Designern zusammenarbeiten, da stellen Sie häufig fest, dass irgendwie kein Stein auf dem anderen bleibt. Das heißt also, in den Projekten, in denen ich mit Agenturen gearbeitet habe, habe ich am Ende festgestellt, dass eigentlich kein Standard-Control mehr vorkommt, sondern alles nur noch so fancy Zeugs. Das sieht nicht nur gut aus, das ist aber vor allen Dingen usable. Das ist leicht zu bedienen und es schafft eben auch eine gewisse Transparenz. Also ich kann natürlich auch solche Hebel hier, die kann ich auch besser lesen als vielleicht pure Zahlen. Kann auch besser einschätzen, die Gewichtung und solche Sachen. Das spielt da alles eine Rolle. Ja, da habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht und habe eben auch viel in Projekten zu tun gehabt mit Designern, mit ganz vielen Benutzern auch, die verschiedenste Anforderungen haben und habe dann eigentlich festgestellt, dass es da relativ wenig gute Controls von der Stange gibt. Na, das heißt, das, was wir so in der Toolbox finden, ist so Standardgelumpe. Ne? Irgendwelche Listboxen, Buttons, Checkboxen, ja, ne? Combo-Boxen, solche klassischen Desktop-Controls, sag ich mal. Ne? Und ja, deswegen habe ich mal ein Open-Source-Projekt gestartet, das gibt es auf GitHub, wo ich für die Windows-Plattform mal ein paar Controls gebaut habe, die ja, vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Touch gehen. Hier zum Beispiel, das ist hier diese Demo-App. Hier habe ich zum Beispiel irgendwie sowas wie einen Range-Slider. Ne? Das muss überhaupt nichts Dolles sein, aber das sind so Kleinigkeiten, die gibt es im Standard erstmal nicht. Ne? So, dass ich also zum Beispiel einen Wertebereich, den kann ich halt per Touch hier wesentlich besser auswählen, als wenn ich jetzt irgendwie stumpfe Textbox-Eingabe mache. Ja? Oder so ein Radial-Picker, den habe ich mir abgeschaut von der OneNote-App. Ne? Die macht es irgendwie ganz clever. Da habe ich zum Beispiel hier so ein Textfeld, da kann ich jetzt wieder eine Zahl eingeben oder ich drücke eben hier einmal auf den Button, ja? Und dann kommt hier so ein kleiner Drehregler rausgefahren, wo ich dann jetzt hier per Touch sehr, sehr gut die Zahlen auch einfach per Schieberegler festlegen kann. Gut, oder so ein Number-Pad, das habe ich in einer anderen App mal, für eine andere App mal gebaut. Da kann ich dann halt hier so plus, minus. Ne? Was da zum Beispiel auch eine ganz gute Idee ist, ist, ne, wenn ich jetzt das gedrückt halte, ne, dann passiert ein bisschen mehr. Ne? Das sind also viele Kleinigkeiten. Ne? Oder eher so eine Art Schieberegler. Ne, das ist das, was ich gerade in dem Beispiel da gezeigt hatte. So, das sind alles so kleine Controls, die irgendwie ganz, ganz hilfreich sind, wenn man mal so ein bisschen die Oberfläche ein bisschen netter machen will, ein bisschen besser bedienbar und nicht ganz so arg formularlastig. Ja, oder hier haben wir so eine Art Textbox, wo ich vielleicht so ein bisschen Rich Text oder irgend sowas habe, vielleicht so ein Editor. Auch da habe ich mir was abgeschaut von OneNote. Die verwenden da so ein Radial Menu, das habe ich mal nachgebaut. Na, das ist im Wesentlichen sowas wie ein Kontextmenü. Aber kennen Sie vielleicht aus der eigenen Erfahrung, Kontextmenüs funktionieren nicht wirklich gut per Touch. Das geht noch gerade so eben, wenn ich auch nur eine Ebene habe. Wenn das Kontextmenü noch Untermenüpunkte hat, irgendwie das mit der Hand irgendwie zu treffen, ist irgendwie relativ, relativ blöd. Ne? Und runde Formen sind halt für Touch-Bedienung immer besser, ne? Weil ich halt mit den Fingern eher so eine runde Bewegung mache und nicht unbedingt so eine Bewegung von oben nach unten. Ja? Hier habe ich also dann kreisförmig angeordnet meine Commands, kann dann hier nochmal irgendwie reindrillen, kann hier einfach rein und raus und kann dann irgendwas auswählen oder ich klicke wieder drauf, dann geht das Ding wieder zu. Ja? Das vielleicht so als Alternative zu irgendwelchen Ribbon-Bars oder irgendwie der großen Buttonleiste unten oder solchen Ungetümen. Gut, was haben wir sonst noch? Ich habe mal so ein Radial Presenter gebaut. Das ist im Wesentlichen sehr ähnlich wie dieses Menü eben, dient aber viel mehr zur Navigation. Also anstatt jetzt irgendwie 1000 Listen zu machen, wo ich jetzt irgendwie alles Mögliche auswähle, kann ich mich sozusagen so ein bisschen vorarbeiten. Ne? Ich kann da so ein bisschen reindrillen, ne? Und wieder rausdrillen und solche Sachen. Ne? Das Ganze ist dann irgendwie ein bisschen nett animiert, damit ich auch nicht nur, weil es gut aussieht, sondern vor allen Dingen, weil es bei Touch immer wichtig ist, ein Visual Feedback zu geben. Ne? Dass ich dann auch merke, okay, ich habe es wirklich auch getroffen und die App hat wirklich auch erkannt, dass ich da mit dem Finger drauf getippt habe. Ja, das so als eine weitere Idee. Ja, oder sowas hier, den Fan Selector, das ist dann einfach auch wieder eine Art der Auswahl. Sozusagen so eine optionale Listbox könnte man sagen. Wenn ich dann meine, okay, ich möchte jetzt irgendwie was verändern und möchte irgendwas auswählen, dann klicke ich da drauf und dann fahren halt hier die entsprechenden Auswahlpunkte raus. Gut, so, zuletzt noch eine Alternative für Tree Views. Tree Views sind auch so, ist auch so ein typisches Control, was sich für Touch nicht so richtig gut eignet. Jeder, der mal so versucht hat, mit einem Windows Explorer zu arbeiten, mit dem Finger, der weiß, was ich meine. Ne? So, da verschiebt man gerne mal ganze Verzeichnisbäume. Das ist ein Riesenspaß. Ja? Was ist die Alternative? Ne? Also bei einem TreeView geht es ja immer darum, dass ich irgendwie eine mehr oder weniger hierarchische Datenstruktur habe. Und über den TreeView mache ich dann eine Selektion im Wesentlichen. Ne? Wähle einen Zweig aus und einen Unterzweig und noch einen und hangel mich sozusagen durch bis zu irgendeinem Zielpunkt. Und was ich ganz gut finde als Alternative, ist das sogenannte Miller-Cullum-System. Das ist so ein Pattern, das ist relativ alt. Die Mac-Leute von euch, die werden das kennen. Im Finder, ne? Auf dem Mac kennt man das. Ne? Ich habe irgendwo eine Dateiauswahl und dann klicke ich sozusagen mal irgendwo rein. So, und dann kommen jetzt hier so sozusagen die Unterverzeichnisse reingeflogen. Na, und kann mich dann sozusagen hier so ein bisschen durchhangeln, kann auch hier die Zweige wieder zumachen. Ja, auch keine große Sache, aber es gibt eben keine Standard-Controls dafür. Und das ist eben eine super gute Idee, vorher mal ein bisschen drüber nachzudenken, auch wie baue ich so eine Oberfläche auf, dass die Leute nicht nur gut, sondern vielleicht auch sogar gerne mit der App arbeiten. Ne? Sowas kommt ja auch vor, ja. So, und dann ist halt echt ganz interessant, für was für eine Technik entscheide ich mich. Ne? Und das ist dann immer echt so die Gretchenfrage, wie fit bin ich jetzt in CSS und HTML, um solche Sachen auch hinzukriegen? Ne? Besonders wenn ich dann irgendwie mit einer Agentur zusammenarbeite, die irgendwie mit ganz, ganz fancy Konzepten kommen und ich kann dann jetzt irgendwie nicht einfach nur eine Listbox und einen Button aus der Toolbox ziehen. Ja? Das vielleicht so einfach als eine Idee oder als so ein paar Ideen. Wie man da vorgehen kann. Ne? Wie gesagt, die ganzen Controls, die gibt es auf GitHub. Hab das hier nochmal das hier nochmal drin. Ne? Das sind also alles einzelne Controls, die ich dann einfach hier in SAML dann einfügen kann. Gut. Ich habe die Frage leider nicht verstanden. Wo kann man die Controls verwenden, war die Frage. Ja, zurzeit nur auf der Windows-Plattform. Aber ich arbeite mit einem Kollegen an einer Portierung für Xamarin, dass das dann auch cross-Plattform funktioniert. Okay. Zu Xamarin Forms? Ja, genau. Das wird dann auf Xamarin Forms portiert. Ja. Ansonsten, tja, eine Cordova-Version wäre irgendwie auch noch ganz cool. Also, wenn es hier irgendwie CSS-Cracks gibt, kann sich gerne melden und beteiligen. Ist, wie gesagt, ein Open-Source-Projekt. Gerne auch weitere Controls noch, ne, wenn Sie da noch ein bisschen was rumliegen haben, einfach mal melden. Gut, ja, dann habe ich mich so ein bisschen beschäftigt mit Hilfesystemen. Hilfesystemen ist ja immer ein schwieriges Thema. Ne? So auf dem Desktop kennen wir das typische, ich drücke mal F1, ist nicht wirklich cool. Und in Wirklichkeit hat auch von dem Benutzer nie einer F1 gedrückt. Und auf Smartphones gibt es gar keine F1-Taste. Auch blöd, ne? Jetzt kann man sagen, gut, eine gute App, die erklärt sich selbst. Intuitiv von der Oberfläche, versteht jeder sofort. Genauso muss es sein. Jetzt gibt es aber schon Apps und besonders eben Business-Apps, die sind vielleicht ein bisschen komplexer. Die laufen vielleicht auch nicht auf einem Phone, sondern auf einem Tablet. Da habe ich wieder mehr Platz, mehr Funktionalität drin. Vielleicht erklärt sich das auch nicht unbedingt alles von selbst. Und wir haben natürlich scharfe Backends im Hintergrund, wo es vielleicht dann auch nicht gut ist, wenn ich dann einfach mal oh, was macht der Button hier? Ach, löschen. Ja, super. Ne? Das heißt, vielleicht ist es doch eine Idee, dem Benutzer eine gewisse Hilfestellung zu geben. Was sich da etabliert hat, sind so Art grafische Hilfestellungen. Also, ich habe hier mal so einen kleinen Showcase, den werde ich später noch mal ein bisschen genauer zeigen. Da geht es um mobile Wartung. Und jetzt könnte man sich überlegen, wenn der Benutzer die App das erste Mal startet, ne, dass dann vielleicht so ein Overlay kommt, ne, wo dann kurz mal erklärt wird, was hier was ist und was dann so eine Bedeutung hat. Ne, haben Sie bestimmt schon mal gesehen, ist eigentlich in vielen Apps, in vielen guten Apps ist sowas drin. Ja, jetzt wieder die schlechte Nachricht. Auch dafür gibt es erstmal keine Standard-Controls und kein Standard-Vorgehen sozusagen. Deswegen habe ich auch dafür eine Komponente geschrieben, gibt es auch auf GitHub, die so eine Funktionalität nachrüstet. Und das will ich auch gerade nochmal zeigen. Hier sehen wir so eine kleine Oberfläche, die dient jetzt im Wesentlichen dazu, diesen Help-Frame, so heißt die Komponente, zu konfigurieren. Ich drücke hier einfach mal auf den Hilfe-Button. So, ne, und jetzt blenden sich halt so Hilfetexte ein. Na, ich kann hier auch noch mal ein bisschen den Stil umstellen, vielleicht mehr so im Sketch-Style. Ne? So, kann dann vielleicht noch dann angeben, welche Richtung, also mehr von oben oder mehr von unten. Kann auch konfigurieren, ob dieser halbtransparente Hintergrund mit angezeigt werden soll. Ja, und solche Geschichten. Ne? Hab hier noch so einen dritten Stil, das ist eher so Pop-up. Ja, gut, so, wie ist das Ganze gebaut? Hier sehen wir das Beispiel. Ich habe hier also meine Page, habe mir hier diese Library eingebunden und kann dann hier auf Page-Ebene über eine Attached Property das Ganze steuern. Ne? Also Show Help blendet dann diesen Help-Frame ein oder eben aus. Ne? Das macht er dann so schön animiert. Kann auch sagen, ob dieser halbtransparente Background-Layer damit rein soll, kann den Display-Style bestimmen und fertig. So, und brauche jetzt eigentlich nur noch an meine jeweiligen Controls rangehen, wie hier zum Beispiel den Button, und hier auch über eine Attached-Property einen Hilfetext zuweisen. Und wenn ich mag, kann ich eben auf Ebene des Elements auch nochmal sagen, hier soll aber die Ausrichtung eher von unten oder von der Seite sein, kann hier auch noch so ein bisschen Abstände und solche Sachen ein bisschen konfigurieren. Also das geht relativ einfach. Ne? Das ist so eine Geschichte, die eben häufig zu kurz kommt und die so ein bisschen dann auf Kosten der Usability geht. Ne? Und Usability ist von daher interessant, als dass Benutzer ihre App nur dann verwenden werden, wenn sie da auch gescheit mit arbeiten können. Denn das klingt jetzt für Entwickler immer ein bisschen komisch, aber es gibt da draußen so arme Schweine, die müssen jeden Tag 8 Stunden mit ihren Apps arbeiten. Ja, also was ich so selber ein bisschen entwickle und mal F5 und ein bisschen rumklicken, das ist doch alles gar nicht so schlimm, aber das Ganze wird dann schlimm oder auch eben nicht schlimm, wenn ich wirklich jeden Tag damit arbeite. Das heißt, Usability ist ein ganz wesentlicher Punkt für die Benutzerakzeptanz. Okay, jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück. Jetzt haben wir sozusagen mal die ganzen Basics beieinander, haben ein bisschen über Cross-Plattform gesprochen, Cross-Device, haben ein bisschen was über Usability gesehen, was so wichtig ist. Aber das wirklich Interessante ist, bevor ich mit meinem App-Projekt starte, soll ich mir erstmal überlegen, was habe ich denn da jetzt eigentlich vor? Es gibt so zwei grundlegende Modelle. Das eine ist Systemmobilisierung und das andere ist Prozessmobilisierung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich habe da ein tolles CRM-System, das möchte ich gerne auch von unterwegs nutzen, das ist Systemmobilisierung. Ich habe also ein mobiles Frontend für mein SAP oder für mein CRM-System im Hintergrund. So, dementsprechend designe ich die App auch genauso, wie das Backend vorsieht. Das heißt, es gibt irgendwie in dem CRM gibt es Kundendaten. So, und außer Kundendaten ist in meiner App aber auch nichts drin. Das ist okay, aber das ist inzwischen sozusagen Mainstream. Ne? Jedes gute CRM-System hat einen mobilen Client, den brauche ich auch nicht selber bauen. Viel interessanter ist das, darüber nachzudenken, wie können mobile Endgeräte helfen, einen ganzen Prozess zu verbessern. Also zum Beispiel einen Sales-Prozess. Ich habe ein großes App-Projekt gehabt bei der Telefonica, ne, so O2 und E-Plus und so, was die alles machen. Ja, und die haben einen relativ großen Kundenvertrieb, ne, also Business-Kundenvertrieb. Und die laufen da inzwischen mit einem Tablet zu ihrem Kunden und nicht mehr mit dem großen Aktenordner und den Flyern und Broschüren und quatschen den Kunden voll und sagen dann, okay, ich mache dir mal irgendwie ein Angebot, wenn ich wieder in der Firma bin und irgendwie dann übermorgen schicke ich dir das mal rüber. Dann kriegt der Kunde irgendwie das Angebot und denkt sowieso, ist das so teuer? Ich kann auch gar nicht nachvollziehen, warum das so teuer ist. Und vielleicht hat sich in der Zwischenzeit aber auch schon gleich wieder für einen anderen entschieden. Ja, im Vertrieb ist die Schnelligkeit immer ein großes Thema und Transparenz. So, das heißt, der Ansatz war da eher, okay, ich laufe mit meinem Tablet zu meinem Kunden und stelle nicht nur über das Tablet sehr strukturiert das Portfolio vor, ne, was für Produkte, was für Dienstleistungen haben wir im Angebot, sondern erstelle mit dem Kunden zusammen direkt am Tablet das Angebot. Ne, dann habe ich auch so Drehregler, das heißt, da kann der Kunde dann auch selber ein bisschen am Rad drehen und ein bisschen feinjustieren und gucken, wie wirkt sich das jetzt auf den Preis aus. Das ist gleich ein ganz, ganz anderes Vertriebsgespräch. Ne? Ich habe auch gleich sozusagen eine Arbeitsebene mit meinem potenziellen Kunden. So, und wenn wir dann da fertig sind mit Drehen und Schieben und Machen, dann fällt da hinten ein fertiges Angebot raus. Das kann der Kunde gleich auf dem Tablet unterschreiben oder ich schicke ihm das gleich per Mail. Und das ist dann ein gemeinsam erstelltes Angebot sozusagen. Das so als Idee. So, und wenn man sozusagen von dem Prozess kommt und guckt, wie sieht der Prozess aus und wie möchte ich den mobilisieren und mir erst im zweiten Schritt dann Gedanken mache, wo kriege ich eigentlich die Daten her, dann stelle ich nämlich fest, okay, die kommen vielleicht nicht nur aus dem CRM-System, sondern wir haben noch ein ERP-System, wir haben noch ein Content-Management-System, wir haben noch alles Mögliche an Systemen dahinter. Das ist einfach eine andere Art, Apps zu bauen. User-centric. Ich fange vorne an beim Benutzer und seinem Prozess und nicht hinten auf dem Backend. Das ist eine ganz gute Idee, wenn man so richtig was reißen will, ne? Und eben nicht nur irgendwas mobilisieren, sondern einen Prozess wirklich auch verbessern. Da kommen so, die Klassiker sind auch so Medienbrüche, ne? Dass ich zwischendurch immer irgendwie mit Papier arbeite. Ich habe hier mal so ein Beispielszenario aus dem Maintenance-Bereich. Ich habe ganz viel gemacht in der Flugzeugindustrie und Flugzeuge sind sehr wartungsintensiv. Das heißt, nach jedem Flug wird da irgendwas gemacht am Flieger und da sind ganz viele Leute beteiligt. Das muss ganz, ganz schnell gehen. Ja, und da wird unendlich viel Papier produziert. Ich war neulich bei einer Airline, die Die machen nachts eine Wartung von ihren A320-Maschinen. Die haben genau 20 Stück davon. Und der Papierberg ist ungefähr vom Boden so viel pro Schicht, jeden Abend. Und das Papier wird dann irgendwie mit der Hand, mit Liebe erstellt und ausgedruckt. Und der Techniker läuft dann damit los. Da steht nur drauf, okay, du sollst das Triebwerk reinigen. Na? Wenn er dann irgendwie guckt, okay, ich soll das Triebwerk reinigen, aber wie schraube ich denn das Triebwerk auf? Das steht jetzt nicht auf dem Zettel, das steht nochmal in einem Handbuch. Das heißt, idealerweise hat er noch so ein dickes Handbuch dabei, guckt danach, welche Schrauben muss ich jetzt hier nochmal lösen. Gut, ich meine, vieles wissen sie auch so, aber es gibt eben doch ganz viele Sachen, die müssen nochmal nachgeschlagen werden. So, das heißt, das ist schon irgendwie ein ziemlich aufwendiger Prozess. Gut, schauen wir uns das mal an. Und zwar nicht in der Flugzeugindustrie, sondern ein ganz normaler Servicetechniker, ne? Da haben wir ihn, ne, das ist, keine Ahnung, Bob. So, und Bob kriegt jetzt einen Auftrag, hat einen Zettel in der Hand, da steht drauf, du sollst irgendwie so einen Gabelstapler mal wieder fixen. Ne, irgendwer hat angerufen, Gabelstapler ist kaputt, mach mal heile. So, jetzt weiß Bob aber erstmal gar nicht, wo ist der verdammte Gabelstapler? Was ist da eigentlich so in der Vergangenheit mitgelaufen und wie kriege ich das Ding jetzt wieder zum Fliegen? Ne, das ist dann so ein bisschen ja, rumgucken, rumprobieren. So, gucken wir uns den Prozess mal an. Zunächst mal ruft irgendjemand an, sagt, Gabelstapler ist kaputt. Ne? Irgendein ein Mann im Büro nimmt das Ganze auf, erfasst sozusagen den Serviceauftrag, druckt den dann aus, ne? Den kriegt dann Bob in die Hand und marschiert damit los. Dann dokumentiert er natürlich auf dem Blatt Papier, was er denn so getan hat und was alles ausgetauscht werden muss und überhaupt. Ne? Dann kommt er damit wieder, dann wird das Ganze wieder manuell übertragen ins IT-System und dann funktioniert oder dann wird es weiterverarbeitet. So, und was man hier eben sehr deutlich sieht, wir haben ja genau zwei Medienbrüche. Und das ist natürlich so eine Steilvorlage für Mobility, weil wir diese Medienbrüche natürlich wunderbar überbrückt kriegen, wenn Bob jetzt einfach ein Tablet kriegt. So, ne, schwupp, sind die Medienbrüche weg, braucht kein Papier mehr. Das, was er jetzt erfasst, wird dann also direkt weiterverarbeitet und muss nicht mehr manuell übertragen werden. So, das ist aber sozusagen, ja, so ein bisschen kalter Kaffee. Ne? Das kriege ich jetzt auch mit ganz normaler Systemmobilisierung hin. Das heißt, ich habe vielleicht mein SAP-System, da sind meine Serviceaufträge drin und diese Serviceaufträge, die kann er jetzt auch auf dem Tablet sehen. Und dann kann er vielleicht sagen, ja, ich bin damit jetzt fertig und ich habe dann auch ein paar Notizen. Das ist jetzt erstmal vielleicht ganz nett, weil ich den Medienbruch überbrückt habe, aber das bringt jetzt noch nicht so richtig den Mehrwert. Wenn ich noch ein bisschen mehr den Prozess verbessern möchte, dann ist es erstmal wichtig, dass die App eine gewisse Intelligenz hat, dass sie versucht, den Techniker aktiv zu unterstützen. Und woher weiß die App jetzt, was sie tun soll, indem sie irgendeine Art von Kontext hat. Das ist ganz wichtig, dass man erstmal einen Kontext herstellt. Also zum Beispiel nehmen wir wieder eben Bob, der hat dann seinen Auftrag auf dem Tablet drauf. Da steht dann sozusagen drin, um was geht's, wer ist der Ansprechpartner und so weiter und so fort. Dann hat er aber auch einen GPS-Sensor im Tablet, sodass er weiß, wo muss ich denn eigentlich hin, wo steht denn der Gabelstapler. Auf der anderen Seite weiß der Mann im Büro, wo Bob jetzt gerade ist. Spielt auch eine große Rolle, ne, wenn man Einsatzplanung macht zum Beispiel. Ja, vielleicht ist an dem Gabelstapler ein NFC-Tag oder ein QR-Code oder sowas. Dadurch kann ich eben sehr schnell sagen, okay, es geht exakt hier um diesen Gabelstapler, beziehungsweise das weiß ich vielleicht schon, aber vielleicht geht es um diese Hydraulik an dem Gabelstapler. So. Und mit diesen Informationen kann ich jetzt die App mit einem Kontext ausstatten. Das heißt, die App, die weiß, wer macht wann welchen Auftrag, an welcher Location, an welcher Maschine. So, und wenn sie das alles weiß, dann kann sie sagen, hey Bob, kann ich dir irgendwie helfen? Ne? Magst du irgendwie ein Handbuch haben von dieser Hydraulik? Magst du eine technische Zeichnung haben? Ich habe ein kleines Erklärvideo, wie man das Ding ausbaut. Ich habe vielleicht einen Lösungsvorschlag. Ich kann dir sagen, wie die letzten Wartungen da gelaufen sind, ne? Und was da so sonst an Problemen immer aufgetaucht ist. Alles so wertvolle Informationen, dass Bob schneller zum Ergebnis kommt. Schneller weiß, okay, ich sehe hier schon, da ist irgendwie das und das kaputt, weil das wurde letzte Woche erst repariert, solche Sachen. Ne? Ich kann automatisch eine Zeiterfassung mit dranhängen. Ich kann automatisch Bestellungen auslösen. Ich kann vielleicht auch einen anderen Servicetechniker über die App mit anfunken. Vielleicht mache ich auch einfach einen Videochat auf und mein Kollege guckt sich da das mal eben aus der Ferne an. All solche Geschichten. Ne? So, und das ist dann wo eine Geschichte, wo wirklich am Mehrwert entsteht, wo ich so einen Prozess wirklich mal nach vorne bringe und wirklich nicht nur ein paar Daten auf dem Handy übertrage, sondern wo ich aktiv die Leute unterstütze, einen besseren Job zu machen. Und das habe ich mal auch in so einer kleinen Demo mal zusammengefasst. Das können wir uns mal anschauen. Das ist das, was wir gerade schon gesehen haben. Das ist diese Maintenance-App. Da sehen wir verschiedene Service-Aufträge. Ja, diese Ampel da vorne sagt, wie ist der Zustand? Ne? Hat da schon einer mit angefangen? Ist da schon einer mit fertig? Und diese Pfeilsymbole ist so ein bisschen die Priorisierung. Ne? Das heißt, da kann jetzt irgendwie der Servicetechniker sehen, okay, das ist ganz wichtig, das soll ich mir jetzt mal, den Job, den sollte ich jetzt mal machen. Und hier sehen wir einen Order-Status. Ja, mit der App kann ich auch gleich Teile bestellen und so weiter. Und da kann ich dann sehen, okay, ist das Teil jetzt angekommen oder solche Sachen. Gut, gehen wir da mal rein. Ich habe hier wohl scheinbar einen 3D-Drucker, der irgendwie kaputt ist. Hier sehen wir das gute Stück. Hier hat schon einer beschrieben, irgendwie, dass das irgendwie, ja, 3D-Printer stopped working. Ne? Das ist so eine typische Bezeichnung. Okay, wir haben da irgendeine Art von Problem. Wobei der Mann hier, der Gerd Meyer, der war zumindest schon mal so clever, irgendwie zu sagen, hier, das scheinbar liegt das an dem Stepper-Motor. Ne? Das ist irgendwie dieses Teil hier. Ne? Da hat er schon festgestellt, der bewegt sich nicht. Da ist irgendwie keine Musik mehr drin. Deswegen funktioniert dieser Drucker nicht. Ne? Und jetzt sieht man hier, ne? Hier ist so ein Etikett auf diesem Stepper-Motor. Das könnte zum Beispiel jetzt so ein NFC-Tag sein, sodass ich jetzt direkt zu dem 3D-Drucker gehe und einfach mal diesen NFC-Tag abscanne. Ne? Könnte auch ein einfacher QR-Code sein. So, gut. So, und dann kann ich jetzt hier irgendwie sagen, okay, ich habe mal angefangen, dran zu arbeiten. Das wäre dann interessant, sowohl für eine Zeiterfassung, aber eben auch für die Disponierung, dass also der Disponent weiß, okay, der Bob ist gerade mit diesem Job beschäftigt. Und ja, gut. So, und jetzt scanne ich das mal ab und kriege dann Zusatzinformationen zu diesem Stepper-Motor. Ne? Was ist denn das genau für ein Ding? Habe hier eine Historie der Wartung. So. Und ja, habe hier noch ein paar Zusatzdokumente, ja, zum Beispiel irgendwie so ein Datenblatt. Ja, wie sieht dieser Motor aus? Dann habe ich hier, ne, ein 3D-Modell vielleicht sogar. Ne? Dann kann ich hier mal irgendwie ein bisschen reingucken. Dann kann ich hier so einzelne Teile mal ausblenden und mal hier irgendwie den Deckel abnehmen und solche Sachen, kann vielleicht einzelne Sachen mal highlighten. So, das ist natürlich bei so einem kleinen Stepper-Motor jetzt relativ witzlos, den würde ich nicht groß auseinanderschrauben. Ne? Wenn man sich das mal vorstellt in komplexeren Gebilden, wo ich mir dann erstmal orientieren möchte, so wie würde das aussehen, wenn ich jetzt da die Verkleidung abschraube, was kommt denn da drunter? Ja, ist das vielleicht ganz, ganz hilfreich. Gut, ja, dann habe ich hier vielleicht so ein kleines Video. Ich bin jetzt kein Elektriker, deswegen erklärt mir das Video nochmal eben, wie man das Teil durchmisst, um zu gucken, ob da überhaupt noch Saft drauf ist. Ja, okay, dann habe ich das jetzt durchgemessen und habe festgestellt, okay, das Ding ist kaputt. Da kann man jetzt auch nicht groß dran rumschrauben. Das heißt, das Teil muss ausgebaut werden und da muss ein neues bestellt werden und dann muss das einer einbauen, der vielleicht auch ein Elektriker ist. Das heißt, ich brauche jetzt zwei Sachen. Ich sage hier Order Material, sage ich okay, einmal Stepper Motor neu, okay, und dann brauche ich hier noch ein bisschen Manpower, ne? Nämlich zum Beispiel so einen Elektriker, der das Ding nachher dann verbaut, wenn es da ist. So, gut, dann mache ich hier den Haken für mich, sage Save und bin jetzt erstmal fertig damit. So, ne? Und sehe dann hier, okay, da ist eine Order aufgegeben worden, die ist sozusagen pending. Die läuft und irgendwann, wenn die Ampel grün ist, weiß ich, okay, der Stepper-Motor ist da, kann jetzt verbaut werden und es wird automatisch gleich ein neuer Serviceauftrag für den Elektriker angelegt. Ja, ganz, ganz einfaches Beispiel, nur um mal zu zeigen, wie man Apps bauen kann, die wirklich ein bisschen Intelligenz haben und die sozusagen versuchen, die Leute bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Gut, so, jetzt noch ein paar technische Faktoren. Wir haben gesehen, dass das unter Umständen nötig ist, dass ich mehr als ein Backend-System anbinden muss. dann ist es bei Business-Apps eigentlich Pflicht, dass sie sowas haben wie einen Offline-Modus, weil ich doch immer wieder in Funklöchern stehe, das WLAN nicht funktioniert und das ist im privaten Gebrauch okay, aber wenn ich irgendwie mein Business damit mache, dann irgendwie nicht. Von daher ist es auf jeden Fall erforderlich, dass ich auch ohne aktive Connection arbeiten kann. Das heißt, ich brauche so eine Art lokale Datenhaltung und dementsprechend dann auch eine Synchronisation. Das heißt, alles, was dann lokal erfasst wurde, muss zurückübertragen werden an die Backends. Alles, was da auf den Backends neu ist, muss übertragen werden auf die Devices. So, da ergibt sich klassischerweise eine Architektur, die so aussieht. Ich habe unten meine Business-App, die präsentiert die ganzen Daten, die hält die Daten lokal, zumindest mal die wichtigsten. Auf dem anderen Ende haben wir eben mehrere Backend-Systeme. Klassischerweise liefern die strukturierte und unstrukturierte Daten. Wenn wir bei dem Beispiel eben bleiben, die strukturierten Daten ist der Serviceauftrag, die unstrukturierten Daten sind Handbücher, Videos und dieser ganze Kram. Okay, so, und dann hat man klassischerweise sowas wie eine Mobile-Mitteltier, die diese Daten dann konsolidiert. Ich möchte ja auch nur das ausliefern, was wirklich gebraucht wird und nicht irgendwie super viel dann über die Leitung schieben. Und muss mich da zum Beispiel dann ja auch kümmern um sowas wie Single Sign-On und solche Sachen. So, das heißt, das ist eine gute Idee, nicht direkt die Backends anzufunken, sondern immer über so eine Mitteltier zu gehen. Die könnte zum Beispiel dann auch einen Cache anbieten. Na, wenn ich jetzt 3000 Leute mit Smartphones habe, die irgendwie alle auf dieses eine SAP-System einhämmern, dann ist das vielleicht auch nicht so richtig cool, ne? Also das ist auf jeden Fall eine ganz gute Idee, nochmal so eine Mitteltier da reinzubauen. Und die würde sich dann kümmern auch um das Thema Synchronisation. Gut, ja, hier noch eine Detailebene tiefer. Ich habe natürlich dann verschiedene Adapter, die ich bauen muss für die Backend-Systeme und habe dann einen lokalen Cache, habe Security, Synchronisation, solche Sachen. Gut, so, hosten kann ich das auf zwei Arten und Weisen. Entweder ich mache es on-premise, in dem Fall würden natürlich meine Backend-Systeme weiterhin im Intranet leben, während meine Mobile-Mitteltier in die DMZ gehört, damit ich da also auch von außen vom Feld sozusagen Zugriff drauf habe. Oder ich hoste das Ganze in der Cloud, ne, beispielsweise in Windows Azure. Das bietet sich vor allen Dingen deswegen an, weil ich da schon fertige Infrastruktur habe, die ich verwenden kann. Zum Beispiel, um eine sichere Verbindung herzustellen zwischen der Mobile-Mitteltier und den Backend-Systemen im Intranet. Ne, da gibt es dann so nette Geschichten wie Azure Active Directory oder die Azure App Services. Ne, da kann ich dann sowas machen wie Push-Notifications oder auch Synchronisation, da gibt es also auch so ein Sync-Framework, was ich da verwenden kann. Das heißt, da ist schon ganz, ganz viel drin, mit dem ich arbeiten kann. Gut, so, dann sind wir schon durch. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Ich hoffe, was rübergekommen ist, ist, dass das Thema Business-Apps schon ein bisschen komplexer ist, als es vielleicht am Anfang so ein bisschen aussieht. Wir haben es nicht mehr nur mit einer Plattform zu tun, sondern wir haben es mit ganz vielen Plattformen zu tun, mit ganz vielen Devices. Wir haben es vielleicht auch mit ganz vielen Backend-Systemen zu tun. Wir haben es mit Usability zu tun, mehr als in einem klassischen Desktop-Umfeld. Ja, so, das ist sozusagen die Kernbotschaft. Okay, das war's. Vielen Dank.